Deutschlandfunk. Agenda.
Und am Mikrofon begrüßt Sie an diesem Vormittag Sören Brinkmann. Guten Tag. Ja, wir kennen das. Man blickt auf genau dasselbe, aber je nach Perspektive, je nach eigener Präferenz oder Denkweise schaut man dann doch ganz anders darauf. So kann das sein, zum Beispiel beim Glas Wasser, das halb voll oder halb leer ist. Und ja, auch bei Windkraftanlagen ist das irgendwie ganz ähnlich. Für die einen eine Verschandelung der Landschaft, Stichwort Verspargelung, für andere ein massiver Eingriff in die Natur oder eine Gefahr für Zugvögel und Fledermäuse. Manche sehen auch die gesundheitlichen Risiken, ja, in der Umgebung von Windrädern ganz im Vordergrund und ganz elementar wichtig. Andere, und auf der anderen Seite gibt es für viele, naja, die Energiewende nur mit Windkraft. Windkraft als Quelle von erneuerbarem, sauberem Strom und auch als Chance für den Technologiestandort Deutschland. Die Sichtweise der Bundesregierung scheint klar zu sein. Der grüne Klimaschutzminister Robert Habeck will den Ausbau von Windkrafträdern massiv forcieren, aber dafür scheint eine Trendwende nötig zu sein. Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr 460 neue Windkraftanlagen an Land gebaut und es müssen deutlich mehr werden, wenn man die Energiewende voranbringen will. Das sagen Fachleute weitgehend einhellig. Aber naja, so ist das mit der anderen Perspektive. Es gibt vielerorts Widerstände aus ganz unterschiedlichen Gründen. In der Agenda hier im Deutschlandfunk sprechen wir heute über den stockenden Ausbau der Windkraft. Was macht den Ausbau so schwierig? Schließen sich Naturschutz und Klimaschutz wirklich gegenseitig aus? Wie können Kommunen und Anwohner vom Ausbau der Windkraft profitieren? Das sind einige Fragen, denen wir an diesem Vormittag nachgehen wollen. Umstrittene Rotoren, der stockende Ausbau der Windkraft, das ist unser Thema heute. Und ich stelle Ihnen unsere Gäste vor. Elke Bruns vom Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Mit diesem Kompetenzzentrum ist sie unter anderem dafür zuständig, bei Konflikten zu vermitteln, wenn es Streitpunkte gibt zwischen Naturschutz auf der einen Seite und erneuerbaren Energien auf der anderen Seite. Guten Morgen, Frau Bruns.
Schönen guten Morgen.
Außerdem zugeschaltet Rainer Barke, Direktor der Stiftung Klimaschutz. Er setzt sich für schnelleren Ausbau der Windenergie ein. Auch Ihnen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Brinkmann.
Und außerdem Sandro Kirchner, CSU-Landtagsabgeordneter im Bayerischen Landtag. Dort ist er auch Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. Guten Morgen, Herr Kirchner.
Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen nach München, sage ich an der Stelle. Und wir wollen auch gleich noch ins Allgäu schalten zu Thorsten Müller. Er ist Vorstandsmitglied im Verein Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu e.V. Er setzt sich dort für den Erhalt eines Staatsforstes ein und gegen den Ausbau von Windenergie an dieser Stelle. Die Leitung steht gleich hoffentlich. Wir sind noch dabei, Ihnen gleich zuzuschalten. Deswegen, Herr Barke, würde ich zunächst mal vielleicht mit Ihnen anfangen. Ganz allgemein gefragt, wenn wir auf die aktuelle Situation schauen, wo stehen wir im Windkraftausbau aktuell?
Nun, wir haben seit der Schaffung des Erneuerbaren Energiengesetzes im Jahr 2000 hier einen wirklich bemerkenswerten Zubau in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt. Es stehen in der Zwischenzeit jetzt ungefähr 55.000 Megawatt installierte Kapazität Windenergieanlagen in Deutschland. Und die tragen ungefähr 25% unserer Stromversorgung.
Sie sagen gerade in den letzten zwei Jahrzehnten, in den letzten zwei Jahren war es anders.
Massiv anders. Es war in der letzten Legislaturperiode massiv anders. Ich war ja selber in der vorletzten Legislaturperiode Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. In diesen vier Jahren, also 2014, 15, 16, 17, hatten wir einen Rekordausbau bei der Windenergie. Jedes Jahr ist mehr zugebaut worden als in allen Jahren davor. Dann hat es in der letzten Legislaturperiode einen Absturz gegeben und wir haben uns als Stiftung Klimaneutralität angeschaut, was die wesentlichen Gründe sind. Das ist eine Verhinderungsplanung auf der kommunalen und auf der Landesebene. Das ist ein ungelöster Zielkonflikt mit dem Artenschutz und es sind Genehmigungsverfahren, die mal Monate gedauert haben und inzwischen Jahre vergehen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Und das sind die drei wesentlichen Baustellen, die geändert werden müssen, weil die die Ursache sind für den Absturz beim Ausbau der Windenergie.
Herr Barker hat jetzt einiges angesprochen, Verantwortlichkeiten auf der kommunalen und auf der Landesebene. Damit ist gleich unter anderem auch Herr Kirchner angesprochen in Bayern. Herr Barke sagte aber auch, es gibt einen Zielkonflikt, der nicht so ganz auflösbar ist zwischen Energiewende auf der einen Seite und Artenschutz, Naturschutz. Und an der Stelle kommt Elke Bruns ins Spiel vom Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Wie kann man diesen Zielkonflikt auflösen? Kann man es überhaupt?
Ja, ich denke, man kann diesen Zielkonflikt auflösen. Wir sind als Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende ja angetreten, Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, wie man die Energiewende und den Naturschutz gemeinsam voranbringen kann und wie man den Ausbau der erneuerbaren Energien so gestalten kann, dass er sich möglichst verträglich gestaltet und möglichst verträglich auch in die Landschaft eingefügt werden kann. Dazu gibt es bestimmte Instrumente, die jetzt vorgeschrieben sind, die anzuwenden sind für die Planung von Windenergiestandorten und auch für die Genehmigung. Und im Rahmen dieser Instrumente werden bestimmte Prüfungen durchgeführt, die dann am Ende sicherstellen sollen, dass eine Verträglichkeit auch hergestellt worden ist. Und Herr Barker hat eben schon angesprochen, diese Prüfungen gestalten sich oft als zeitaufwendig. Sie sind möglicherweise auch nicht in ihren Kriterien und Maßstäben, die darin angelegt werden, so einheitlich oder so, sage ich mal, standardisiert, dass sie problemlos und zweifelsfrei angewendet werden können. Und mit diesen Fragestellungen und Themen beschäftigen wir uns auch als KNE und versuchen, die Entscheidungen über die Standorte auf der einen Seite von Windenergieanlagen und auf der anderen Seite auch über ihre konkrete Genehmigung weiter zu vereinheitlichen und da entsprechende Zuarbeiten auch zu machen zu den artenschutzrechtlichen Leitfäden in den Bundesländern, in deren Zuständigkeit ja die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen liegt.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, einen Königsweg gibt es dann nicht. Also es gibt auf beiden Seiten dann irgendwelche Kompromisse, die man eingehen muss.
Es wird auf jeden Fall immer Konflikte geben, sage ich jetzt mal. Man versucht zum Beispiel über die Konzentrationsplanung sozusagen auf regionaler Ebene die vergleichsweise konfliktärmsten Bereiche für die Windenergie zu identifizieren und die Anlagen dorthin zu lenken, was aber nicht vollständig ausschließt, dass es da nicht auch im Einzelfall noch zu Konflikten kommen kann. Diese müssen dann aber auch tatsächlich einzelfallweise gelöst werden. Und es gibt ja die Möglichkeit, wenn man schon einen relativ konfliktarmen Standort gefunden hat, auch noch über weitere Maßnahmen nachzudenken, wie man denn die Anlage im Betrieb auch verträglich gestalten kann, ob man durch ein Abschaltregime zum Beispiel auch dazu beitragen kann, Vogelkollisionen und Fledermauskollisionen zu verringern. Da gibt es also schon Ansatzpunkte und Möglichkeiten.
Sagt Elke
Bruns. Aber das bedeutet eben auch Kompromisse zu machen, sage ich mal, von beiden Seiten.
Klar, genau, Kompromisse von beiden Seiten, sagt Elke Bruns vom Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Und Sie haben ganz viel schon angesprochen, was Vogelschlag angeht und Ähnliches. Das werden wir sicherlich alles noch vertiefen in dieser Sendung bis 11.30 Uhr. Sie können sich übrigens gerne beteiligen. Rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Dann nehmen wir Sie gerne mit in die Sendung. Sie können in der E-Mail gegebenenfalls auch Ihre Telefonnummer hinterlassen, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und das, was Elke Bruns eben schon angesprochen hat, dass es da eben diesen Zielkonflikt gibt, das zeigt sich auch in den Klagen. Es sind hunderte Klagen gegen Windkraftanlagen anhängig und in der überwiegenden Zahl geht es um Arten- und Naturschutz. Kommen wir also aber erstmal zur Landesebene und da hat Herr Barke eben schon angesprochen, da gibt es ganz unterschiedliche Regelungen. Sandro Kirchner ist CSU-Abgeordneter, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag. Herr Kirchner, in Bayern wurden im vergangenen Jahr 8 Anlagen gebaut. Damit können Sie eigentlich nicht zufrieden sein, oder?
Ja, also natürlich ist es schon so, dass man es ganzheitlich betrachten muss. Und Herr Barke hat ja gesagt, dass dieses Phänomen, dass die Windkraft, der Ausbau der Windkraft deutschlandweit stagniert, sehr eindrucksvoll unterstrichen. Natürlich ist der Ausbau, den Sie in Bayern angesprochen haben, nicht in den Erwartungen, wie man sich an der einen oder anderen Stelle vorstellt. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch feststellen, dass wir im Moment 34 genehmigte Anlagen in Bayern haben, die sofort ohne irgendeine Einschränkung gebaut werden können. Aber aus welchen Gründen auch immer, vermutlich ist es die Wirtschaftlichkeit an erster Stelle, diese Anlagen nicht gebaut werden. Also Sie sehen, der Teufel steckt hier im Detail.
Mhm. Welche Rolle spielt die 10H-Regelung, die ja umstritten ist, die viel diskutiert wird, also Abstand, Mindestabstand, 10-faches der Höhe?
Also ich denke, dass die 10H-Regel immer gerne auch ein bisschen in der politischen Diskussion missbraucht wird. Die 10H-Regel verbietet keine Windräder in Bayern. Sie dürfen sehr wohl in Bayern Windräder bauen, die in einem Abstand kleiner 10-mal die Höhe von Windkraftanlagen sind. Nur die Spielregeln sind eben andere. Und ich denke, dass dieses Instrument schon eine besondere Bedeutung auch für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort hat. Und die Frau Bruns hat ja vorhin auch angesprochen, dass die Akzeptanz eine besondere Rolle spielt, weil ja viele Anlagen auch durch den Klageweg entsprechend behindert oder verhindert werden, sodass man die Bürgerinnen und Bürger von Beginn an mit einbinden kann und natürlich auch der Kommune ein Instrument gibt, dass sie an dem Ausbau der Windkraftanlagen auch materiell teilhaben kann.
Ja, wir wollen natürlich darüber sprechen, was die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, was der Widerstand vor Ort ist. Ja, wie der sich organisiert, was die Hauptgründe für den Widerstand sind und wie mögliche Lösungswege aussehen können. Aber zu dem, was Herr Kirchner da gerade zur 10H-Regel gesagt hat, Herr Barke, da kommt wahrscheinlich Widerspruch von Ihnen. Sie haben das als Humbug bezeichnet.
Naja, das Wort habe ich nicht benutzt, aber es ist Verhinderungsplanung und so war es ja auch intendiert von der bayerischen Staatsregierung. Man wollte die Windenergie nicht. Und diese Regelung, die Abstände formuliert, die ja nur in Bayern existieren, das liegt daran, dass bei den Koalitionsverhandlungen im Jahr 2013 die CSU auf Bundesebene durchgesetzt hatte, eine Rechtsgrundlage im Baugesetzbuch, dass sie das machen dürfte. Und dann hat Bayern diese 10H-Regelung eingeführt. Andere haben darüber diskutiert. Dann hat man auf der Bundesebene sehr schnell gemerkt, dass damit der Windenergieausbau in ganz Deutschland zum Ende kommen würde. Mhm. Und hat in der letzten Legislaturperiode gesagt, der maximale Mindestabstand, den die Länder festlegen dürfen, 1000 Meter beträgt. Und 10H kann ja bei einer 250 Meter hohen Anlage 2,5 Kilometer bedeuten. Dass man dann als CSU durchgesetzt hat im Gesetzgebungsverfahren, dass bestehende Regelungen erhalten bleiben dürfen, führt eben dazu, dass diese 10H-Regelung jetzt nur in Bayern gilt. Mhm. Und ich kann nur hoffen, dass der Bundesgesetzgeber diese Regelung jetzt abschafft im Bundesrecht und damit fehlt dann die Rechtsgrundlage auch für Bayern. Wer solche Abstände formuliert, behindert den Ausbau der Windenergie. Und ich bin ja nicht der Einzige, der dafür plädiert. Ich nehme ja auch wahr, dass die bayerische Wirtschaft und ihre Verbände, die bayerische Staatsregierung in den letzten Wochen und Monaten mehrfach aufgefordert haben, diese 10H-Regelung abzuschaffen, weil natürlich auch Bayern Strom braucht. Ich will Ihnen das mal an zwei Zahlen nennen. Der Stromverbrauch in Bayern in den letzten Jahren beträgt ungefähr 80 Gigawattstunden. Und der Anteil der Erneuerbaren liegt bei 28 Gigawatt, also das ist ungefähr ein Drittel. Wenn jetzt auch Bayern sagt, wir wollen klimaneutral werden, dann wird Elektroautos, Wärmepumpen, Wasserstoff, da nochmal ungefähr 60% Stromverbrauch obendrauf kommen. Dann sind wir ungefähr bei 130 Gigawatt. Es ist schlicht und einfach nicht möglich, diese Menge an Strom zu konsumieren auf der einen Seite, aber dann nicht die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Strom auch aus CO2-freien Quellen zu produzieren. Mhm. Und es wird nicht akzeptiert werden in den anderen 15 Bundesländern, dass Bayern sagt, wir möchten zwar den Strom haben, aber produzieren sollen das die anderen 15 Bundesländer. Das geht nicht unter dem Gesichtspunkt Verteilungsgerechtigkeit. Und deshalb wird Bayern seinen fairen Anteil an der Produktion von erneuerbarem Strom leisten müssen.
Herr Barke, Sie haben eben die Abstandsregeln angesprochen. Also es gilt, wie Sie gesagt haben, die 1000-Meter-Regel 2020 von der noch alten Regierung verabschiedet mit einer Öffnungsklausel für die Länder. Die ist eben in Bayern folgendermaßen, dass es diese 10H-Regel gibt. Aber in Bayern argumentiert man anders, nämlich, das heißt zum Beispiel im Koalitionsvertrag, im Sonnenland Bayern gibt es ein erhebliches Potenzial für Solarstrom ohne zusätzlichen Flächenbedarf. Das heißt, was ist denn dran an dem Argument, dass man sagt, da ist dann eben eher Solarstrom angesagt, weil der Wind vielleicht weniger weht, die Sonne aber mehr scheint. Also Solar hier, Wind da.
Ja, Bayern hat durchaus große Fortschritte gemacht beim Ausbau der der Solarenergie. Das wird auch allgemein anerkannt, aber ich habe Ihnen ja gerade die Zahlen genannt. Es sind in der Summe, wenn Sie jetzt einmal die Solarenergie, die Bioenergie und die Windenergie in Bayern zusammenrechnen, nur ein Drittel des heutigen Stromverbrauchs. Und Klimaneutralität bedeutet 100%. und Klimaneutralität, die ja dann auch im Verkehrssektor, im Industriesektor, im Gebäudesektor erreicht werden muss, läuft über Elektrifizierung. Und deshalb wird zu den 100% Stromverbrauch heute nochmal 60% obendrauf kommen. Und es ist einfach keine ehrliche Diskussion, auf der einen Seite zu sagen, wir wollen klimaneutral werden, aber dann nicht die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Es wird auch in Bayern ohne eine deutliche Verstärkung des Windenergieausbaus nicht gehen. Das können Sie nicht mit Solarenergie kompensieren. Wenn Sie mal schauen auf die Stromproduktion, ich habe die Zahlen hier gerade vor mir liegen, der letzten 14 Tage, da hat die Solarenergie, das ist normal im Winter, gerade mal so irgendwo zwischen 3% und 5% der Stromerzeugung beigetragen. Erstens, weil nachts die Sonne nicht scheint, nirgendwo. Und zweitens, weil eben im Winter die Solarstromeinspeisung relativ gering ist. Mhm. Beim Wind sieht es völlig anders aus. Also wir haben Onshore- und Offshore-Wind weit über 50% Stromerzeugung jetzt aus der Windenergie. Und das zeigt nur, wir haben zwar dieselbe installierte Kapazität, ungefähr 55 Gigawatt von Wind und Solar, aber die Windenergie ist natürlich in der Lage, weil sie eben auch nachts produziert und weil insgesamt die Ausbeute der Anlagen höher ist, einen wesentlich höheren Beitrag zur Stromerzeugung zu liefern. Und deshalb werden wir alle erneuerbaren Energieträger brauchen, aber auf die Windenergie kann auf keinen Fall verzichtet werden.
Ich gebe mal zurück nach Bayern, Herr Kirchner. Ist Bayern da ein Stück weit unsolidarisch, weil man das ganze Thema Windkraft ein bisschen von sich wegschiebt und damit auch die ja oft schwierigen Debatten, die daran hängen?
Überhaupt nicht. Und ich schätze den Herrn Barke sehr. Ich habe ja auch mit ihm schon sehr detailliert über den Leitungsausbau in Berlin sprechen dürfen und er ein Stück weit auch an den Entwicklungen und vielleicht auch an den Fehlentwicklungen in der Verantwortung mit dabei ist. Und wenn wir die ehrliche Diskussion machen wollen, dann ist es schon so, dass Bayern mitnichten sich bei der Verantwortung in den erneuerbaren Energien entzieht. Im Gegenteil. Also meine Zahlen, Herr Barke, die ich vorliegen habe, ist, dass der Freistaat Bayern im Moment deutlich über die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren Energien produziert oder auch erzeugt. Und Bayern hat halt momentan auch andere Umgebungen, Rahmenbedingungen. Da ist ganz klar die PV an erster Stelle. Wir haben auch naturbedingt sehr viel Wasserkraft, die wir mit einbringen können, auch die Biomasse. Und auch der Wind ist tatsächlich in Bayern zugegen. Und wenn ich mir mal die Anzahl der Windenergieanlagen anschaue, gerade im süddeutschen Bereich, und mich da vergleiche oder Bayern vergleiche mit Baden-Württemberg, im Übrigen mit einem grünen Ministerpräsidenten oder Hessen, wo die grüne Partei dann auch in der Regierung mit dabei ist, dann brauchen wir uns da nicht zu verstecken. Da haben wir in Bayern 2,6 Gigawatt, während in Baden-Württemberg gerade mal 1,6 sind oder in Hessen auch nur 2,3. Also ich denke, wenn man da versucht, Schwarzer Peter zu spielen, wird man am Ende nicht weiterkommen, weil die Karte rumgereicht wird. Im Gegenteil, Bayern ist da sehr offen, aber nicht fixiert auf eine Technologie, sondern Bayern stellt sich breit auf. Und ganz klar ist aber auch, dass wir aufgrund unserer Historie heraus auch mit der Abschaltung von Kraftwerksressourcen jetzt in der nächsten Zeit oder auch in der jüngeren Vergangenheit natürlich auch in Zukunft auf Stromimporte angewiesen sein werden. Und ich denke auch, der Versuch immer darzustellen, wie es der Herr Barke jetzt gerade auch gemacht hat, dass 10H eine Barriere ist, dass da keine Windräder gebaut werden dürfen, stimmt nicht.
Aber das hat natürlich selbst Ihr Wirtschaftsminister, der Koalitionspartner Hubert Aiwanger, dass man vielleicht da in Einzelfällen von wegkommen muss.
Natürlich wollen wir doch die Windenergie auch. Wir wollen alle erneuerbaren Energien im Rahmen der Möglichkeiten fort ausbauen. Und da gehört auch die Windenergie mit dazu. Aber zu behaupten, dass mit der 10H-Regel automatisch was ausgeschlossen wird, stimmt nicht. Das verändert bloß die Spielregeln. In der Vergangenheit war es eben ein privilegiertes Vorhaben, dass man eine Windkraftanlage errichten konnte. Und seit der Einführung der 10H-Regel im November 2014 ist es einfach eben so, dass dann für einen Abstand kleiner 10H die Spielregeln verändert sind. Das heißt, die Bürger beteiligt werden müssen im Rahmen einer Bauleitplanung. Und nichts anderes ist es. Und es gibt allein schon in meinem Stimmkreis, wo ich zu Hause bin, genügend Beispiele, dass die 10H-Regel erfolgreich positiv angewendet werden kann und damit auch Windkraftanlagen umgesetzt werden sollen. Ich denke, man sollte die Dinge schon objektiv besprechen. Und Herr Barke, ein großes Problem, und das hat ja auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg bestätigt, ist, dass wir natürlich als Binnenländer mit einer geringen Windhäufigkeit, und da spricht der Herr Kretschmer automatisch auch von Baden-Württemberg, bei den Ausschreibebedingungen eine große Benachteiligung haben und viele unserer Projekte, die die Bürgerinnen und Bürger oder die Investoren realisieren wollen, einfach nicht zum Zug kommen. Und diese Bedingungen, sage ich mal so, da waren sie mitverantwortlich. Und das ist ja auch eine Forderung, die wir haben, zusammen mit Baden-Württemberg, dass man diesen Südkorridor zukünftig anders gestalten können muss, damit diese Anlagen auch zum Zug kommen. Nochmal, ja. In Bayern sind momentan 34 Anlagen genehmigt. Die könnten sofort gebaut werden. Also es liegt nicht an der 10-Haarig.
Ja, an dem Punkt, genau, waren Sie eben, Herr Kirchner, Herr Barke, weil Sie direkt angesprochen waren, aber mit der Bitte um eine kurze Antwort nochmal.
Ja, also dass wir jetzt zunächst einmal uns vielleicht auf die Zahlen einigen. Ich habe gesagt, Bayern produziert ungefähr ein Drittel seines Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien. Das steht nicht im Widerspruch zu der Aussage von Herrn Kirchner, dass von der produzierten Strommenge in Bayern 50% aus erneuerbaren Energien stammen. Das ist aber ein statistischer Effekt. In dem Moment, wo Sie Kernkraftwerke abschalten, das hat Bayern ja gemacht, steigt der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion. Aber das ist ja kein fairer Maßstab. Der faire Maßstab ist, welche Strommenge wird in Bayern verbraucht und
in
wie viel produziert
Zahlen.
Bayern? Genau, in absoluten und relativen Zahlen. Es geht um den Unterschied zwischen Verbrauch und Erzeugung. Und da Bayern deutlich weniger Strom gegenwärtig erzeugt, als es verbraucht, ist natürlich der Anteil der erneuerbaren Energien am Verbrauch höher als am Konsum.
Herr Barke, da an der Stelle müssen wir gleich nach den Nachrichten weitermachen. Jetzt um 10.30 Uhr geht es hier nämlich weiter mit unseren Nachrichten und danach können wir diese Diskussion gerne fortsetzen. Ich möchte aber noch einmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet sagen, dass Sie sich gerne beteiligen können an dieser Diskussion. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Unser Thema heute in der Agenda: umstrittene Rotoren, der stockende Ausbau der Windkraft. Umstrittene Rotoren, der stockende Ausbau der Windkraft, das ist unser Thema heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon weiter Sören Brinkmann. Bis 2030 strebt die Bundesregierung einen Ökostromanteil von 65% an und die Windkraft soll dabei eine wesentliche Rolle spielen. Aber um die Ziele zu erreichen, da braucht es eben deutlich mehr Anlagen und einen schnelleren Ausbau. Da sind sich Fachleute weitgehend einig. Ich hatte eben hier vor den Nachrichten Rainer Barke, Direktor der Stiftung Klimaschutz, ein bisschen unterbrochen. Ich möchte ihm die Gelegenheit geben, dass er gerne nochmal dort seine Argumente eben von eben nochmal fortführt, aber verbunden mit einer Frage. Und zwar mit Blick auf den ganzen Energiemix, sage ich mal, in den erneuerbaren Energien. Also wir sehen aktuell, dass Wind gut die Hälfte der erneuerbaren Energien ausmacht im Strommix. Photovoltaik, Wasser, Biomasse, die andere Hälfte. Wäre da auch eine andere Aufteilung zum Beispiel möglich?
Wenn ich darf, würde ich ganz gerne ganz kurz auf die Argumente von Herrn Kirchner eingehen und dann anschließend Ihre Frage beantworten.
Gerne.
Also die These von Herrn Abgeordneten Kirchner war ja die, der Süden von Deutschland und damit auch Bayern ist in den Ausschreibungen benachteiligt und es liegt nicht an der Verkürzung der Flächen durch die 10-H-Regelung, sondern es liegt an unfairen Ausschreibungsbedingungen, dass Bayern hier nicht zum Zug kommt. Also zwei Argumente dagegen. Erstens, es gibt bei den Ausschreibungen einen sogenannten Korrekturfaktor. Damit werden die Anlagen, die im Norden von Deutschland mit mehr Wind gleichgestellt mit den Anlagen im Süden von Deutschland mit weniger. Und Herr Abgeordneter Kirchner, wenn Sie mal auf die Webseite der Bundesnetzagentur schauen, dann werden Sie feststellen, dass in den letzten Jahren, also in der letzten Legislaturperiode, es ja viele Ausschreibungsrunden für die Windenergie gegeben hat. Und in den allermeisten Fällen gab es weniger Angebote als Ausschreibungsmenge. Es hat dreimal eine Ausnahmesituation gegeben am Ende des Jahres, aber da gab es ein bisschen mehr Konkurrenz. Aber die Projekte sind ja nicht weggeschmissen worden, sie sind dann in die nächste Ausschreibungsrunde gegangen. Ergebnis, alle, wirklich alle Projekte, die sich in den letzten Jahren an Ausschreibungen beteiligt haben, haben einen Zuschlag bekommen. Alle.
Vielleicht muss man das ganz kurz einordnen, Herr Barke, wie das mit diesen Ausschreibungsverfahren ist. Also da geht es um die Förderung. In diesem Fall, das macht die Bundesnetzagentur, die dafür zuständig ist. Die schreibt eine Ausschreibungsrunde aus und es können sich Projekte darauf bewerben. Das heißt, da gibt es eine Summe X an geförderter Energie, zum Beispiel 1400 Megawatt. Und die Projekte können sich bewerben und dann wird das diese 1400 Megawatt werden dann auf die einzelnen Projekte verteilt und entsprechend findet dann eine Förderung von 5, 6 Cent statt.
Ja, vielen Dank, dass Sie das so nochmal klargestellt haben. Wir haben ja, als das EEG im Jahr 2000 geschaffen worden ist, die Preise im Deutschen Bundestag beschlossen. Das ist natürlich eine Regelung, die am Anfang ausgesprochen sinnvoll war, aber irgendwann, wenn die erneuerbaren Energien erwachsen werden, muss natürlich auch in diesem Bereich Wettbewerb gelten. Und deshalb haben wir, ich war daran ja wesentlich beteiligt, 2017 dann eine Änderung durchgeführt. Und jetzt läuft das Verfahren, so wie von Ihnen gerade geschildert. Jetzt wird die notwendige Förderung auf dem Weg über Wettbewerb und Ausschreibung ermittelt. Und das Ergebnis der Ausschreibung der letzten Jahre ist gewesen, dass alle Projekte, die sich beteiligt haben, einen Zuschlag bekommen haben. Also daran kann es nicht liegen. Wir haben schlicht und einfach zu wenig Projekte.
Und mit anderen Worten, zu wenig Genehmigungen.
Bitte?
Mit anderen Worten, zu wenig Genehmigungen.
Ja, es gibt die drei. Also erst einmal, bevor Sie überhaupt einen Antrag stellen wollen, brauchen Sie eine geeignete Fläche. Und wenn ein Land wie Bayern die verfügbaren Flächen so drastisch reduziert, mit übertriebenen Abstandsregelungen zur Wohnbebauung, dann gibt es natürlich auch weniger Anträge, weil in diesen Gebieten ja nicht gebaut werden darf. Und aber bundesweit haben Sie natürlich völlig recht, es gibt einen großen Mangel an Projekten und die drei wesentlichen Gründe hatte ich vorhin genannt, ein Mangel an Fläche, ein ungelöster Zielkonflikt mit dem Artenschutz, den wir aber konstruktiv auflösen können. Und drittens die inzwischen absurd langen Genehmigungsverfahren. Und wir haben als Stiftung Klimaneutralität dazu konkrete Gesetzesvorschläge vorgelegt. Und ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung jetzt diese Probleme löst, weil wir werden nicht auf einen Zielpfad zur Klimaneutralität kommen, ohne einen deutlichen Ausbau der Windenergie. Und jetzt will ich gerne.
Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne einen Strich drunter ziehen, denn ich denke, Herr Kirchner würde widersprechen und sagen, es ist nicht allein die 10H-Regel, aber kommen wir eben auf den Punkt zurück, einfach zu gucken, wie ist der Energiemix bei den Erneuerbaren? Dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Welche Rolle spielt die Windkraft da überhaupt?
Ja, also wie gesagt, wir haben heute, was die installierte Leistung, also das, was die Anlagen maximal produzieren können, ein Gleichstand von Windenergie und Photovoltaik. Das sind so ungefähr 56.000 Megawatt oder 56 Gigawatt. Aber die Stromproduktion aus den Anlagen ist eben sehr unterschiedlich. Ungefähr ein Viertel der Stromproduktion über das Jahr hinweg kommt aus der Windenergie und nur ungefähr 9% aus der Photovoltaik. Das ist einfach technisch bedingt. So, wenn wir jetzt unseren Anteil an den erneuerbaren Energien schrittweise auf 100% steigern wollen und bis 2030 auf 65% oder 70%, dann werden wir alle erneuerbaren Energienquellen massiv ausbauen müssen. Und das sehen Sie ja auch in der Zielsetzung der Ampelkoalition. Die Windenergie soll von heute 55 auf 100 Gigawatt gesteigert werden bis 2030 und die Photovoltaik sogar von 56 auf 200 Gigawatt. Das ist also ein massiver Ausbau in allen Bereichen, alles tun, was technisch möglich ist in einer so kurzen Zeit. Anders werden wir auch nicht auf den Zielpfad kommen.
Herr Barke, Direktor der Stiftung Klimaschutz, und ich würde jetzt gerne Thorsten Müller mit in die Runde holen. Wir haben jetzt gerade viel gesprochen über Vereinbarkeit von Windkraftanlagen mit zum Beispiel Abstandsregelungen beziehungsweise mit den Anwohnern vor Ort, und dafür gelten ja die Abstandsregelungen. Thorsten Müller ist Vorstandsmitglied im Verein Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu und er setzt sich dafür ein, dass dort der Altdorfer Wald erhalten bleibt, ein Staatsforst in Baden-Württemberg, und ja, dass dieser Wald eben nicht genutzt wird zu großen Teilen für die Installation von neuen Windkraftanlagen. Guten Morgen, Herr Müller.
Guten Morgen, Herr Brinkmann. Guten Morgen in die Runde auch.
Ja, vielleicht schildern Sie zunächst einmal ganz allgemein, was da tatsächlich dieser Zielkonflikt ist, den Sie aus Ihrer Sicht sehen. Wir haben eben darüber gesprochen, Energiewende steht oft dem Naturschutz zum Beispiel entgegen. Ist das in diesem Fall auch idealtypisch genauso?
Also das ist in diesem Fall sogar in eklatanter Weise gegeben. Also man muss sich vorstellen, der Altdorfer Wald mit etwa 100 Quadratkilometern ist also bei uns der mit Abstand größte zusammenhängende Wald, den wir in Oberschwaben haben. Der zieht sich also praktisch über 50 Kilometer über einen von der Eiszeit geprägten Höhenrücken und ist also Habitat für viele selten gewordene Vogelarten bis hin zum Eisvogel oder zum Schwarzstorch. Und wir haben da ja auch schon seit geraumer Zeit einen, ja, ich sag mal auch überregional bekannten Konflikt, dass man da also auf 11 Hektar dort eine Kiesgrube neu errichten möchte. Und dadurch ist es ja zu Baumbesetzungen dort gekommen, die also auch überall in der Presse ja die Runde machen. Und jetzt steht plötzlich im Raum, dass das also eine der größten Ausbauflächen oder überhaupt die größte Ausbaufläche in Baden-Württemberg für die erste Tranche werden soll, was neue Windräder betrifft. Und wenn man also die Flächen einfach hochrechnet und mal gegenrechnet mit den sonst ausgewiesenen und davon ausgeht, dass dann 90 Windräder insgesamt auf den Flächen kommen sollen, dann wären also allein im Altdorfer Wald bis zu 70 Windräder geplant.
Und inwieweit sind Sie denn selbst betroffen? Hätten Sie einen Blick auf die Anlagen? Gibt es auch eine große räumliche Nähe zu Ihrem Wohnort?
Also ich sage jetzt mal, dadurch, dass dieser Altdorfer Wald sehr zentral bei uns im Landkreis sich so von Südost nach Nordwest hochzieht, kommt man eben, ich sag mal, auf allen Wegen, die man unterwegs ist, jetzt in seinem Alltag am Altdorfer Wald durch. Also es ist ein sehr regelmäßig durchquerter, aber trotzdem an beiden Seiten dann von diesen Querungen völlig naturbelassener Raum. Also das würde man dann schon sehen. Die Betroffenheit jetzt von Anwohnern wäre nicht ganz so gegeben wie bei vielen anderen Standorten, weil es eben naturbelassenes Areal ist. Aber für die Tiere ist es natürlich umso schlimmer dann dadurch.
Das heißt, in dem Fall
geht es echtes Rückzugsgebiet hatten.
Nicht beispielsweise um den Schlagschatten, den Schattenwurf, was in vielen Projekten ja auch eine Rolle spielt, oder mögliche Lärmbelästigung. Bei Ihnen geht es dann tatsächlich um diesen Widerspruch zum Naturschutz.
Genau, also das wäre hier, ich meine, es ist auch so, dass 40% der Fläche ja auch unterschiedlichsten Naturschutzeinordnungen sozusagen unterliegen. Also ist also schon bisher so, dass das also auch Naturschutzgebiet ist. Aber das ist natürlich kein Hemmnis, um gegebenenfalls dort Windräder drumherum zu bauen. Ja.
Ich habe eben schon gesagt oder Herrn Müller gefragt, ob das so ein idealtypischer Konflikt ist, den wir da sehen. Deswegen würde ich gerne Elke Bruns ansprechen vom Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Sie vermittelt ganz oft in solchen Konflikten. Und ja, der Verein von Herrn Müller ist nur einer von etwa einem Dutzend Bürgerinitiativen, die es gibt zum Erhalt des Altdorfer Waldes. Frau Bruns, wenn Sie das jetzt hören, in solchen Fällen, da gibt es ganz klassisch diesen Konflikt. Einerseits will man die Energiewende, indem man zum Beispiel den Ausbau von Windkraftanlagen forciert. Auf der anderen Seite muss man dafür in Wälder reingehen, im Zweifelsfall auch wirklich mit großem Gerät, um da solche großen Anlagen zu installieren. Wie geht man dann in so einen Zielkonflikt rein?
Ja, das ist tatsächlich ein recht klassischer Fall, der jetzt hier geschildert wurde. Und wir würden als KNE jetzt so vorgehen, dass wir uns natürlich erstmal anhören, was Herr Müller für Bedenken hat, welche Befürchtungen im Raum stehen. Und wir würden dann natürlich auch hergehen, mit anderen Akteuren vor Ort zu sprechen, zu schauen, welche Behörden sind da eigentlich zuständig, wer plant, auf welcher Grundlage soll dort geplant werden, ist dort die Kommune zuständig, ist der Landkreis zuständig, wer ist die untere Naturschutzbehörde, wer kann uns weitere Auskunft darüber geben, welchen Schutzstatus dieser Wald dort hat und welche Arten dort tatsächlich vorkommen und ob diese Arten tatsächlich, sag ich mal, für die Windkraftgenehmigung relevant sind. Das sind ja in der Regel die Arten in erster Linie, die als kollisionsgefährdet gelten. Das heißt nicht jegliche Vogelarten, sondern nur diejenigen, die kollisionsgefährdet sind und oder störungsempfindlich sind. Und das gilt auch für Fledermausarten. Da würde man genauer hinschauen, sind dort möglicherweise wertvolle Habitate, die beeinträchtigt werden könnten, also Höhlenbäume, die gefällt werden müssten und so weiter. Und wir würden uns erstmal vor Ort ein umfassendes Bild darüber machen, wie die Lage ist und wie man sie einzuschätzen hat und auch fragen, ob es dazu bereits Gutachten gibt, die so ein bisschen die Annahmen erhärten können, die jetzt zur Beschreibung des Konfliktes getroffen worden sind. Und
wenn man jetzt
ich will
zum Beispiel,
noch mal sagen, ja. Wir haben gerade gehört, dass da sind Bereiche als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Ich denke, da kann man davon ausgehen, dass dort keine Windenergieanlagen errichtet werden in Naturschutzgebieten und dass auch in der Regel Abstände zu Naturschutzgebieten eingehalten werden, damit diese entsprechend ihres Schutzziels und ihres Schutzzwecks nicht beeinträchtigt werden. Es kann aber sein, dass ein anderer Schutzstatus, zum Beispiel ein Landschaftsschutzgebiet, einer Errichtung nicht entgegenstehen würde. Und da muss man dann von Fall zu Fall prüfen, was steht in diesen Verordnungen drin und ist dort Windenergie möglicherweise zulässig. Und noch ein weiterer Punkt. In Baden-Württemberg hat man ja recht hohe Waldanteile, die tatsächliche Verfügbarkeit von, sag ich mal, ja, relativ konfliktarmen Flächen in Baden-Württemberg ist jetzt in manchen Regionen nicht besonders hoch. Und wenn man aber die, sag ich mal, anteiligen Ausbauverpflichtungen erfüllen möchte in Baden-Württemberg, wird man nicht umhin kommen, teilweise auch in Wälder reinzugehen und dort Windenergieanlagen zu bauen. Aber es liegt natürlich nahe, auch dort zu gucken, was ist es für ein Wald. Wir haben auch schon mal eine Veröffentlichung, etwas veröffentlicht, wo wir nochmal darauf hingewiesen haben, Wald ist nicht gleich Wald. Man muss schon hingucken, welche Altersbestände sind da, welche Strukturen sind da, welche Artvorkommen sind dort betroffen. Wenn es ein überwiegend forstlich genutzter Waldtyp zum Beispiel ist, dann halten sich jetzt auch die Schäden, abgesehen von der Rodung, auf solchen Standorten auch in Grenzen und
wir halten das
nicht für grundsätzlich ausgeschlossen.
Wir sind da jetzt schon sehr in den Details, Frau Bruns. Wenn wir uns sozusagen die Extreme angucken, auf der einen, also in so einem Vermittlungsverfahren dann auch, auf der einen Seite, das Projekt wird genau so wie geplant durchgezogen, bis hin zum anderen Extrem, es wird aufgegeben. Wo treffen Sie sich dann meistens da?
Ja, also wir persönlich als KNE sind vor Ort nicht aktiv. Wir würden aber einen Mediator oder eine Mediatorin vermitteln können auf Wunsch eben der, sage ich mal, zuständigen Behörden, die sich dort in das Verfahren oder an eine Kommune, die sich dann in dieses Verfahren einschalten könnte und zusammen mit den Windkraftplanern der Kommune, den für die Planung zuständigen Stellen, sich hinsetzt und versucht herauszufinden, ob sozusagen dieser Maximalumfang eines Windparks tatsächlich umgesetzt werden kann oder ob es dadurch die Reduzierung der Anlagenzahlen auch zu einer Entschärfung von Konflikten führen, kommen könnte.
Dazu passt eine Zuschrift oder ein Anruf von Herrn Reinfurt, der uns angerufen hat und im Forst selbst tätig ist. Er weist nochmal darauf hin, dass es insbesondere auch durch die Verlegung von Kabeln, durch Rodung von Flächen und den Wegebau einfach massive Schäden gibt, die er offenbar auch selbst beobachtet bei der Arbeit. An Thorsten Müller nochmal die Frage, mit Blick auf den Altdorfer Wald, für den Sie sich einsetzen, für dessen Erhalt. Ja. Was glauben Sie, wie wird da eine mögliche Vermittlung von diesen Zielkonflikten dann aussehen am Ende?
Also das ist schwer zu sagen. Ich meine, das werden gegebenenfalls dann mal Gerichte entscheiden müssen. Und ich meine, da ist man in Gottes Hand. Aber also grundsätzlich ist es so, dass wir da tatsächlich ja von wahrscheinlich dann 70 Hektar reden, die da gerodet werden müssen, von immensen Zuwegungen, wie gerade auch angeklungen ist, von Riesenmengen an Kabeln, die da verlegt werden müssen. Und ich meine, Das ist etwas, was keiner gerne hergibt. Ich meine, zumal auch man sagen muss wirklich, ich meine, uns hat man hier in Oberschwaben da auch ein bisschen irgendwo überrascht mit diesen Windkraftplänen insofern, als dass wir eigentlich immer noch an diese frühere Regel geglaubt haben, dass man gesagt hat, okay, Windräder, die sollen ja schließlich auch wirklich produktiv sein. Die sollen ja auch einen Ertrag bringen. Die baut man eher deswegen im Norden in Meeresnähe oder noch besser auf dem Meer. Und wir sind an sich sehr vorbildlich im Bereich PV. Wir haben den sonnenreichsten Standort hier eigentlich im Landkreis Ravensburg mit 1700 Sonnenstunden im Jahr. Und wir dachten eigentlich, wenn jetzt der Landkreis Ravensburg immerhin bei 46,6% erneuerbaren Energien ist, also erneuerbaren Strom, muss man sagen, dann haben wir eigentlich einen würdigen Beitrag geleistet und tun es ja auch weiterhin. Wir machen ja auch weiter an diesem PV-Ausbau. Und es ist ja.
Und Herr Müller, das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was auch Herr Kirchner eben gesagt hat, CSU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender im Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Landtages, dass eben man auf den Gesamtenergiemix gucken muss. Herr Kirchner, nochmal an Sie gefragt. Das heißt, teilen Sie diese Perspektive aus den südlichen Bundesländern?
Natürlich, weil nicht alle Bundesländer haben die gleichen Rahmenbedingungen. Und ich könnte dann umgekehrt sagen, wenn ich die Argumentation von vorhin aufgreife, naja, wir sind führend, was die Wasserkraft betrifft. Warum haben andere Bundesländer nicht genauso viel Wasserkraft wie wir? Oder die Biomasse, dort wo landwirtschaftliche Nutzungen, sagen wir, das möglich machen, sind halt an der einen Stelle gegeben, an der anderen nicht. Also ich denke schon, dass man da so fair sein sollte und auch die Rahmenbedingungen unter der Berücksichtigung auch der Wirtschaftlichkeit entsprechend abbilden muss. Und die Argumentation, die der Herr Müller gerade gebracht hat, wenn dort viel Sonne ist, ist natürlich schon naheliegend.
Um nochmal auf die Planung auch zu kommen. Also es ist in der Regel so, dass die Regionen unterhalb der Landesebene Regionalpläne erarbeiten, dann Vorranggebiete ausweisen. Das passiert eigentlich ja nach einem Ausschlussverfahren eher, dass man guckt, wo gibt es Siedlungsflächen, also da kann dann nichts stattfinden an Windkraftplanungen, wo gibt es zum Beispiel geschützte Flächen, aber eben auch, wo gibt es Flächen, die nicht bebaut werden können aufgrund der Rahmenbedingungen, Stichwort 10H. Da sind Sie natürlich tatsächlich, ich habe mir das mal angeguckt mit Blick auf Bayern, wirklich sehr, sehr eingeschränkt, gerade aufgrund dieser 10H-Regel. Wir kommen noch mal ein bisschen dahin zurück, was wir eben schon besprochen haben, aber ist es dann nicht doch einfach tatsächlich ein Problem, dass man dieses Ausschlusskriterium 10H einfach so sehr immer mit in diesen Regionalplänen mit aufnimmt?
Also die 10H-Regel ist kein Gegenstand der Regionalplanung. Also ich weiß auch nicht, warum immer die 10H-Regel missbraucht wird. Auch der Herr Bark hat jetzt wiederholt gesagt, dass in Bayern aufgrund der 10H-Regel keine Windräder gebaut werden dürfen. Das stimmt einfach nicht. 10H bedeutet nur, dass dort, wo ich eine Windkraftanlage bauen möchte, wenn es dort möglich ist, und ich einen Abstand kleiner 10H habe, ich eben ein Bauleitverfahren, sprich die Kommune vor Ort macht ein Bauleitverfahren, um diese Anlage dann umsetzen zu können. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
Das heißt, um das nochmal klar zu kriegen, 10H spielt dann eine Rolle bei dem Genehmigungsverfahren auf der Genehmigungsebene
richtig,
kommunal.
Genau. Und wenn Sie wenn Sie den Ausbau der Windkraft in Bayern unterstützen wollen, dann gehen Sie an das Bundesemissionsschutzgesetz heran. Versuchen Sie dort, das zu beschleunigen, die Kriterien zu verändern. Da ist der Artenschutz ein wichtiger Bestandteil. Herr Müller und die Dame hat es ja gerade eben schon mal gesagt, was da für Konfliktpotenziale mit auftreten. Wenn dort irgendein Faktor festgestellt wird, verzögert sich so ein Verfahren auf 1-2 Jahre. Damit ist die Wirtschaftlichkeit bei einer Ausschreibung nicht mehr gegeben. Ich habe ein hohes Risiko als Investor. Das sind doch die Dinge, wo Sie ansetzen müssen. Und ich denke schon, dass man da die Kirche im Dorf lassen muss. Gehen Sie weg von der 10H-Regel. Die 10H-Regel ist ein Instrument, um die Bürger zu beteiligen, sie für die Windkraft zu gewinnen. Aber alles andere, da wird die 10H-Regel missbraucht. Das will ich jetzt mal hier in aller Deutlichkeit sagen. 10H ist nicht das Problem beim Ausbau der Windkraft.
Ich würde das dann tatsächlich an dieser Stelle gerne so stehen lassen. Herr Barke hat eben schon erklärt, warum er das grundlegend anders sieht. Aber Herr Barke, einfach nochmal auf Veränderungen, die es auch in den Genehmigungsverfahren im rechtlichen Rahmen gibt. Kann es nicht eben auch einfach helfen, dass zum Beispiel beim Repowering einfach ein großer Genehmigungsaufwand wegfällt zum Beispiel? Das ist ja das, was sich auch die Koalition, die neue Bundesregierung vorgenommen hat. Oder zum Beispiel, ich habe das nochmal nachgeschaut mit Blick auf das Investitionsbeschleunigungsgesetz, da findet sich ja auch das Thema Windkraft, dass zum Beispiel bei Streitigkeiten nicht mehr nicht mehr die Verwaltungsgerichte, sondern von vornherein Oberverwaltungsgerichte und der Verwaltungsgerichtshof zuständig sein sollen. Das heißt, kommt man nicht durch solche Veränderungen in den Regeln auch ein Stück weiter?
Ja, aber es kommt nicht darauf an, dass wir eine Verbesserung gegenüber dem Status quo erreichen, sondern es kommt jetzt zentral darauf an, dass wir Reformen beschließen, die geeignet sind, die Ausbauziele auch tatsächlich zu erreichen. Also nur eine Verbesserung reicht nicht. Es geht jetzt darum, die Verbesserung so zu gestalten, dass der Ausbau der Windenergie auch so erfolgen kann, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Und nochmal, jedes Bundesland hat andere Bedingungen. Der eine baut mehr Photovoltaik aus, der andere baut Windenergie aus. Das ist völlig in Ordnung. Aber am Ende muss natürlich jedes Bundesland auch seinen fairen Anteil bringen, weil es natürlich auch den Strom aus den erneuerbaren Energien in Zukunft auf dem Weg zur Klimaneutralität ja auch verbrauchen will. Und da wird sich niemand auf dem Rücken von anderen Bundesländern ausruhen können. Und das betrifft eben auch das Thema Windenergie, auch wenn der Anteil in dem einen Land vielleicht höher ist als in einem anderen Land. Es kommt auf die Gesamtmenge an.
Aber welche Aufteilung zwischen den Bundesländern schwebt Ihnen davor? Also Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Da wollte ich jetzt gerade drauf.
Ich wollte nur noch vorausschicken, also, Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht von einem 2%-Ziel, also mit anderen Worten, 2% der Landfläche in Deutschland sollen für Energie, Windenergie zur Verfügung stehen. Wie kann man das aufteilen? Wie sollte man das aufteilen?
Ja, das ist genau das Thema, auf das ich jetzt gerade eingehen wollte, weil die Flächenverfügbarkeit einer von den drei wesentlichen Baustellen ist, die wir lösen müssen. Wir haben 2020 uns sehr genau angeguckt, wie viel brauchen wir eigentlich auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und dabei ist rausgekommen, für den Zeitpunkt, wo wir dann in Deutschland klimaneutral sein werden, also nach den Zielsetzungen des Klimaschutzgesetzes 2045, kommen wir mit 2% der Bundesfläche aus. Das ist ja zunächst einmal eine gute Nachricht, weil das ja gleichzeitig auch bedeutet, 98% der Bundesfläche werden mit Windenergieanlagen überhaupt nicht bebaut. Und wenn man sich jetzt, und diese Daten sind ja alle verfügbar für alle Bundesländer und alle 11.000 Kommunen in Deutschland, wenn man sich mal anschaut, welche Gebiete von vornherein nicht in Frage kommen. Also das sind die entsprechenden Siedlungen mit dem im Bundesemissionsschutzgesetz geforderten Abständen. Das ist ungefähr das Dreifache der Anlagenhöhe. Dann gibt es Überschwemmungsgebiete und viele andere Kategorien, Naturschutzgebiete.
Was da alles dazugehört, Herr Barke, Sie kennen das. Entschuldigung, ich muss noch einmal unterbrechen. Um 11 Uhr kommen hier die Nachrichten. Deswegen wirklich setzen wir es gleich an dieser Stelle fort und reden hier in der Agenda im Deutschlandfunk dann weiter. Zum Thema umstrittene Rotoren, der stockende Ausbau der Windkraft.
Deutschlandfunk. Agenda.
Es gibt viele Wortspiele, die immer wieder zu lesen sind, wenn es um die Entwicklung der Windenergie und den Ausbau geht. Da heißt es zum Beispiel, es herrscht Flaute oder es braucht frischen Wind. Das sind zwei solcher Aussagen, die aber immer in dieselbe Richtung gehen. Es ist zuletzt wenig passiert und es braucht einfach mehr für die Energiewende. Es muss schneller gehen mit dem Ausbau. Im Moment aber ist der eher stockend und darüber reden wir heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Umstrittene Rotoren, der stockende Ausbau der Windkraft. Und ich hatte eben vor den Nachrichten Rainer Barke, Direktor der Stiftung Klimaschutz, unterbrochen, der gerade dabei war, nochmal über die Rahmenbedingungen auch im Genehmigungsverfahren zu sprechen, Herr Barke.
Ja, ich rufe nochmal in Erinnerung, Herr Brinkmann, wir waren beim Thema Fläche. Wir benötigen auf dem Weg zur Klimaneutralität 2% der Bundesfläche. Das heißt, 98% der Fläche können frei bleiben. Wie teilen wir jetzt diese 2% auf? Wir haben dazu 2020 ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben bei einem renommierten Planungsrechtsprofessor. Und das Ergebnis war, der Bund hätte die Möglichkeit, 2% zu sagen für alle, weil der Bund einen großen Ermessensspielraum hat. Das halte ich aber nicht für eine vernünftige Regelung, auch wenn der Bund das machen dürfte, weil wir unterschiedliche Verhältnisse haben. Also die Stadtstaaten haben weniger Flächeverfügbarkeit als Flächenbundesländer. Und
wahrscheinlich erst recht wenig Fläche, die dann weit genug entfernt ist von bebautem Gebiet.
Genau. Wir haben uns also angeschaut, welche Gebiete können aufgrund bestehender bundesrechtlicher Vorschriften sowieso nicht bebaut werden. Also das sind die Siedlungsflächen mit dem emissionsschutzrechtlichen Mindestabstand. Das sind Naturschutzgebiete, das sind bestimmte Überschwemmungsgebiete. Das sind, wenn Sie das alles für Deutschland insgesamt für die 11.000 Kommunen aufaddieren, wir haben das machen lassen beim Fraunhofer-Institut, ungefähr 60% der Fläche. 60% kommen grundsätzlich gar nicht in Frage, aber wir brauchen ja nur 2%. Die müssen wir uns dann also eben aus den restlichen verbleibenden 40 holen. Und wie gesagt, der Bundesgesetzgeber hatte einen großen Spielraum. Er dürfte sagen, 2% ist nicht unser Vorschlag. Wir würden sagen, je nachdem, wie viel verfügbare Fläche ein Bundesland hat, das sollte ein wichtiger Maßstab sein. Und wir würden auch die Windhöfigkeit als Faktor einbeziehen, weil es ja richtig ist, dass wir mehr Wind haben im Norden. Aber wir haben auch ausreichend Wind in den südlichen Bundesländern. Deshalb soll das jetzt nicht ein Ausschlusskriterium sein, sondern es soll ein Faktor sein. Und wenn man dieses System anwenden würde, das wir jetzt hier vorgeschlagen haben, ich nenne ihn jetzt mal Zahlen, dann käme in Schleswig-Holstein ein Anteil von ungefähr 2,4% raus, also mehr als die 2% Durchschnitt. Und für Bayern zum Beispiel 1,7%, also weniger. Ob das so passiert oder anders, ist letztlich Angelegenheit des Bundestages. Der darf da einen sachgerechten Maßstab anwenden. Das wird vom Verfassungsgericht nicht beanstandet werden. Da bin ich mir relativ sicher.
Bei solchen Zahlen, da hört sicherlich Herr Kirchner, CSU-Landtagsabgeordneter, gut zu, wenn es um Bayern geht.
Ja, er wird ja da, oder beziehungsweise der Bundestag wird ja über dieses Thema diskutieren. Der Bundesrat wird auch angehört werden. Und da wird es sicherlich unterschiedliche Meinungen von Seiten der Länder geben. Die werden ihre Position einbringen. Am Ende muss der Bundestag entscheiden. Die entscheidende Frage, und das betrifft jetzt auch das Thema, das Herr Müller angesprochen hat, ist dann letztlich, wer macht denn jetzt eigentlich die Planung? Wir haben heute im Bundesbaugesetz die Regelung, dass einerseits die Kommunen machen dürfen, es darf auch die Landesebene machen. Ich persönlich bin ja der Auffassung, dass es vernünftigerweise durch die Länder gemacht wird. Mhm. Weil die Länder, ich war 8 Jahre Staatssekretär in Hessen und kenne die Verhältnisse da sehr gut, im Süden von Hessen haben sie natürlich wesentlich weniger verfügbare Fläche als in Mittelhessen oder in Nordhessen. Das heißt, wenn ein Land plant, kann es natürlich seinen Anteil viel besser auf die Landesfläche verteilen.
Herr Barke, ich wollte eben Herrn Kirchner ansprechen mit meiner kurzen Intervention. 1,7% mit Blick auf Bayern, Herr Kirchner. Wie klingt das für Sie?
Also zum Ersten komme ich das erste Mal heute in Versuchung, dem Herrn Barke in seiner Formulierung zu unterstützen, dass ich schon sage, dass die Rahmenbedingungen in den Bundesländern unterschiedlich sind und dass dann deswegen auch, sag ich mal, eine einheitliche Regelung sehr schwierig ist, weil sie sehr pauschal ist und die regionalen, lokalen Gegebenheiten vielleicht nicht berücksichtigen kann. Mhm. Wobei ich mich natürlich auf die Zahlenspiele jetzt nicht einlassen möchte. Herr Barke sagte für Bayern 1,7%. Es wäre dann schon nochmal interessant zu wissen, wie die abgeleitet sind und was sie bedeuten. Aber ganz klar ist natürlich schon, dass die Länder ihre Möglichkeiten nutzen sollen. Und wenn man die Diskussionen, anschieben möchte, dann könnte man ja auch überlegen, wenn jetzt zum Beispiel Bayern sehr stark im Ausbau der Sonnenenergie ist, das sind wir über irgendeinen Spitzenreiter in Deutschland, ob man dann vielleicht auch überlegen kann, dass man gegenseitige Ausgleichsmaßnahmen macht. Dort, wo der eine stark ist, er den anderen unterstützt und umgekehrt. Das wäre auch eine Diskussion, die mal spannend wäre und in Erfahrung zu bringen wäre.
Ich würde gerne noch mal auf die Planungen vor Ort schauen und auch Einwände gegen mögliche Ausbaupläne. Martin Grusenick hat uns angerufen und ich lese hier, dass Sie sich für den Vogelschutz einsetzen und das bringt Sie dann in Konflikt zu Windkraftanlagen. Guten Tag, Herr Grusenick.
Ja, hallo. Da sind wir bei dem allgemeinen Konfliktpotenzial. So, das Problem liegt hier ganz einfach, dass hier Windvorrangflächen ausgewiesen werden. Da wird ein Raster über die Landschaft gelegt. In erster Linie wird geguckt, wo windträchtig ist. Alles andere spielt keine Rolle. Und erst ganz, ganz am Schluss beim Projektierer. Der tut dann ein Ingenieurbüro beauftragen, was ein avifaunistisches Gutachten erstellt. So, das ist Papier, das ist ein dehnbares Ding. Ich habe hier das bei uns vor Ort immer wieder das Problem, dass hier Gutachten gemacht werden, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben sind. Und ein Gutachterbüro, zum Beispiel gegen 4 von 5 Windanlagen entscheidet, wird irgendwann keine Kunden mehr bekommen. Das heißt, diese Dinge sind so nicht haltbar. Mhm. Wir haben bei uns, ich betreue hier 4 Brutpaare Rotmelane. Das ist der Windpark Hef 0047, der ist hier geplant. Ne? Die sind mitten im Brutgebiet drin. Wir haben ein Schwarzstorchen-Brutpaar, das interessiert hier niemanden. Die obere Naturschutzbehörde in Kassel wird unter Druck gesetzt vom Regierungspräsidium, das Ding wohlwollend zu betrachten. So, das hat mit ökologischer Energieerzeugung gar nichts mehr zu tun. Was jetzt rausgekommen ist, der Windpark soll ja jetzt gebaut werden. Der steht dann 6 Monate im Jahr, drehen diese Kisten nicht, die tun keine KW ins Netz einspeisen. Das Ding ist nach der alten Genehmigungsverordnung genehmigt. Das bedeutet, der deutsche Steuerzahler bezahlt für die vollen 6 Monate den Ertragsverlust. Sowas kann ich nicht machen. Da brauche ich nicht mehr von sauberer Energie zu sprechen oder von sauberer Windkraft. Das ist eine Gelddruckmaschine, mehr ist es nicht mehr. Ich muss von vornherein hergehen und muss mir Gebiete rausholen, die wir ja leider Gottes hier in Deutschland genug haben, wo verbrannte Erde ist, wo seltene Tiere oder sowas schon nicht mehr vorkommen. Aber dann muss ich auch in Kauf nehmen, dass da vielleicht nur 80% oder 85% Windertrag zu erwarten sind. Aber dann kann ich das Windrad das ganze Jahr über durchlaufen lassen. Diese Gebiete können sowas tragen.
Ja, aber Herr Grusenick, kurze Zwischenfrage. Wie blicken Sie denn auf zum Beispiel Systeme wie Radar? Das heißt, es gibt einzelne Projekte, ich erkläre es nur ganz kurz, dass eben Anlagen ausgestattet sind mit Radar und dann die Anlagen abschalten, sobald sich Vögel nähern.
Nein, ich habe selber mit dem Hersteller von Windkraftanlagen Nordex, das sind die größten Anlagen hier bei uns in Deutschland bauen, gesprochen. Das Problem ist zum Beispiel beim Rotmilan, haben Sie eine Fluggeschwindigkeit, wenn der in normaler Reisegeschwindigkeit ist, von 30 km/h. Die Anlagen können den maximal 1,5 Kilometer vom Windrad her detektieren. Das heißt, da müsste die Maschine, Sie können sie in der Zeit gar nicht runterschalten. Ein Windrad, wenn das kontrolliert runtergefahren wird, dauert das 20 Minuten bei den Beharrungskräften, haben mir die Leute von Nordex, die Ingenieurleute versichert. Wenn die Reißleine ziehen müssen, weil Menschenleben in Gefahr ist, dann packen sie es, das Windrad in 4-5 Minuten zum Stehen zu kriegen. Wenn sie das 3-4 Mal bei einer Windanlage machen, dann ist ihnen unten das Fundament gerissen, dann können sie die Anlage wegschmeißen, die ist short. Das heißt, die radargestützte Abschaltung funktioniert nicht. Sie müssten das Tier detektieren, wenn es 8 Kilometer weg ist, und wenn es den Schnabel Richtung Windgrad macht, müssten sie anfangen, die Anlage runterzufahren. Es funktioniert nicht. Es geht technisch, ist es nicht möglich.
Herr Grusenick, danke für Ihren Anruf. Lassen Sie mich das gerne weitergeben an Elke Bruns vom Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Sie beschäftigen sich genau mit solchen Abwägungen auch. Wo ist Windkraft möglich? Wo muss eben auch dem Naturschutz dann der Vorrang gegeben werden? Nochmal zum Stichwort Abschaltung der Windräder. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass da manchmal von nur 30 Sekunden die Rede war. Wie ist das, Frau Bruns?
Richtig, genau. Ja, eigentlich wollte ich ganz kurz auch nochmal mich in das Thema Abstände oder mich zum Thema Abstände.
Ja, vielleicht ganz kurz und dann kommen wir zu dem Punkt von Herrn Grusenick. Ja.
Und nochmal darauf hinweisen, ich bin der Auffassung, dass wir tatsächlich alle verfügbaren, alle konfliktarmen Flächen benötigen werden, um Windenergie darauf zu bauen. Und die gute Nachricht ist auch da, dass diese Flächen tatsächlich vorhanden sind und dass es auch tatsächlich ausreichend konfliktarme bzw. konfliktfreie Flächen in den Ländern gibt. Nicht in jedem Bundesland gleich viel. Das ist unterschiedlich verteilt und in Ländern wie Baden-Württemberg und Bayern sind die Anteile geringer. Aber auch dort gibt es ausreichend Flächen, die auch konfliktarm sind und die auch erschlossen werden können. Und das Problem ist nur so ein bisschen, dass eben starre Abstände, insbesondere zu Siedlungen, eher dazu führen, dass da die Spielräume für die Auswahl konfliktarmer Standorte kleiner werden und die eben potenziellen Konflikte mit Artenschutz, mit Inanspruchnahme von Wald eben größer werden. Und da
das
muss man
also
auch
das,
irgendwo ein Trade-off finden.
Ja, das Plädoyer nochmal für die Ausweisung von Flächen, um jetzt wirklich auf das Thema Vogelschlag zum Beispiel zu kommen.
Ja, es gibt tatsächlich, wir nennen sie Antikollisionssysteme, die auch schon erprobt worden sind, insbesondere auch für den Rotmilan. Und es gibt da Kamerasysteme, die also Bild mit Bildern also Bilder von diesem Vogel aufnehmen, feststellen, in welcher Entfernung er sich zur Anlage befindet. Und dann, wenn er sich dieser Anlage unter einem bestimmten Abstand nähert, ein Abschaltsignal aussenden. Und tatsächlich wird diese Anlage nicht, sag ich mal, hart gebremst, sondern dadurch, dass die Rotoren in den Wind gestellt werden, in den Wind gedreht werden, man nennt es Pitchen, bremst der Rotor sozusagen, weil die Rotoren gegen den Wind gestellt sind und kommt innerhalb von 20 bis 30 Sekunden tatsächlich in den sogenannten Trudelmodus. Das heißt, er kommt nicht vollständig zum Stillstand. Das ist auch so als Konvention anerkannt, dass das nicht erforderlich ist, sondern er dreht sich halt langsam weiter mit einer stark verminderten Blattspitzengeschwindigkeit von irgendwas zwischen 30 und 50 Kilometern pro Stunde, von der man annehmen kann, dass der Rotmilan dem dann im Zweifelsfall noch ausweichen kann. Und es hat mittlerweile zu einem Kamerasystem, das heißt Identiflight, eine sehr umfassende Erprobung gegeben an 6 Standorten in Deutschland. Die ist fachlich begleitet worden, auch vom KNE, und hat gezeigt, dass diese Kamerasysteme nicht nur eine sehr hohe Reichweite haben, eine ausreichende Reichweite, die beträgt dort über 700 Meter. Und in dieser Entfernung werden Rotmilane mit einer über 90-prozentigen Sicherheit erfasst und tatsächlich auch als Rotmilane erkannt. Und wenn das der Fall ist, wie gesagt, schaltet sich dann die Anlage bei weiterer Annäherung des Rotmilans dann automatisch ab.
Danke für diese Erklärung, Frau Bruns. Ich würde gerne weitergeben an Herrn Seibold, der uns angerufen hat und genauso wie Herr Müller auch aus Baden-Württemberg kommt. Guten Tag, Herr Seibold.
Ja, schönen guten Tag. Ich wohne neben 3 Windrädern, ungefähr 1200 Meter Abstand, und muss beobachten, dass die größtenteils nur stillstehen. Und wenn mal ein Windrad läuft, dann laufen sie kontinuierlich nicht alle 3, sondern eins von den 3 oder 2 stehen. Das hat technische Gründe. Es hat, ja, im Einzelnen kann ich es Ihnen nicht sagen, aber es ist natürlich verwunderlich, dass nur eins von 3 läuft oder 2.
Das heißt, Sie beobachten einfach, wie diese Windkraftanlagen laufen. Ist es auch so, dass Sie sagen, ich habe die da eigentlich nicht so gerne, die stören mich, sei es durch Schatten, durch Schall?
Ja, es ist einmal der Schatten. Ich sage mal so, es wäre ja erträglich oder notwendig, wenn man diese Energie benötigen würde. Aber ich habe einen ganz anderen Denkansatz, wenn ich da mal rausschaue. Wir verbrauchen immer mehr Energie. Wir sind gar nicht bereit, uns mal einzuschränken. Und wenn man das mal etwas weiter denkt, muss man überlegen, dass durch erneuerbare Energien erzeugte Energie sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer ist. Mhm. Und das ist geschuldet, wenn man die Schöpfung, sag mal, respektiert. Aber wenn man den Ansatz so nicht verfolgt und sagt, ich brauche immer mehr Energie, ich verbrauche immer mehr Fläche zum Wohnen. Früher haben 2, 3 Menschen auf 80, 90 Quadratmeter gewohnt, heute verbraucht man 160 oder mehr.
Allerdings, Herr Seibold, wenn ich ganz kurz unterbreche, es gibt ja einfach diese Argumentation in diesem Punkt auch, dass einfach viel mehr an Strom benötigt wird, sei es durch eben Elektromobilität, sei es durch Kraft-Wärmepumpen. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel von den fossilen Brennstoffen wegkommen wollen, von Benzin, von Gas zum Beispiel zu Hause, dann müssen wir einfach viel mehr an Energie auch haben, zwangsläufig.
Das kann ich nur unterstreichen und das befürworte ich auch Ihre Aussage. Ich denke auch so. Nur muss ich mir doch überlegen, ist es denn tatsächlich notwendig, mehr Energie zu verbrauchen? Ist es denn nicht richtig am Denkansatz, ich komme aus dem Schwäbischen, also aus Baden-Württemberg, man überlegt sich zunächst mal die Ausgabenseite. Das heißt, wenn ich keine Ausgaben habe, wenn ich die nämlich etwas dezimieren kann, brauche ich weniger Einnahmen. Mhm. Und so ist es bei der Energiebilanz, bei den Gedanken ja der gleiche. Wenn ich immer mehr brauche an Autos, immer mehr PS, immer größere Häuser, immer größere Flächenverbrauch pro Kopf, Internet, Infrastruktur elektronisch und. Ja. Wir haben einen immensen Energiehunger und wenn wir das so weitertreiben, werden wir nicht mehr in der Lage sein, den durch erneuerbare Energien
zu erzeugen. Und von diesem Energiehunger sollen wir wegkommen. Aus Ihrer Sicht, Herr Seibold, danke für Ihren Anruf. Ich würde das gerne noch weitergeben. Deswegen verbinde ich das Ganze aber jetzt mit einer anderen E-Mail, die uns noch erreicht hat, von Frau Starke. Sie schreibt, es leuchtet mir rein technisch nicht unbedingt ein, dass diese Räder stets so riesig sein müssen, um effizient zu sein. Ganz im Gegenteil, bedürfen gerade diese Riesenschaufeln sehr viel Anfangsenergie, also Wind, um überhaupt in Bewegung zu geraten, während kleinere Windräder schon freudig bei einem lauen Lüftchen suchen. Das geht ein bisschen in diese ähnliche Richtung. Also warum muss es immer größer sein oder warum muss eigentlich auch der Energieverbrauch so groß sein, so ähnlich wie Herr Seibold das gerade gesagt hat. Herr Barke, was halten Sie von diesem Plädoyer, einfach auf der einen Seite so einzusparen, dass der massive Ausbau gar nicht nötig ist?
Also ich will dem Herrn Seibold bei seiner Ausgangsthese ausdrücklich zustimmen. Wir müssen mit Energie sehr sorgfältig und sparsam umgehen. Und wir werden vor allen Dingen die Effizienz wesentlich steigern müssen. Wir waren ja als Stiftung Klimaneutralität zusammen mit anderen auf dem Weg, ein Gutachten zu produzieren. Wir haben ein Gutachten vorgelegt am 27. April letzten Jahres, das zum ersten Mal ausbuchstabiert hat, wie denn eigentlich Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 erreicht werden kann. Und dabei ist deutlich geworden, dass in der Tat wir massiv werden Primärenergie, also das, was wir insgesamt als Volkswirtschaft Strom und Kohle, Erdöl und so weiter und so fort benutzen, dass das deutlich reduziert werden muss.
Da stehen wir im Moment bei ungefähr 20% Erneuerbare.
So. Das steht aber nicht im Widerspruch zu der Nutzung von mehr Strom. Mhm. Weil wenn wir die Ölprodukte, die wir im Verkehrssektor einsetzen und bei der Heizung unserer Häuser und im Bereich der Industrie in Zukunft durch erneuerbare Energien ersetzen wollen, dann wird das alles über den Stromsektor laufen. Und auch Wasserstoff produziert man dadurch, dass man Wasser, H2O, nimmt und mithilfe von erneuerbarem Strom aufspaltet in H2, also Wasserstoff und Sauerstoff. Das heißt, wir werden den Stromanteil an unserem Energieverbrauch deutlich steigern müssen. Anders wird Klimaneutralität nicht erreicht werden können.
Und müssen dann, wie Sie sagen, auch über Speicher reden.
Und glücklicherweise ist es ja so, und da würde ich jetzt Herrn Seibold widersprechen, dass die erneuerbaren Energien inzwischen die Billigmacher sind und die konventionellen die teuren. Okay. Also Sie bekommen mit der modernen Windenergieanlage jetzt den Strom für 5 oder 6 Cent, mit der Photovoltaik ähnlich. Und wenn Sie sich gegenwärtig mal anschauen, was Strom aus Kohlekraftwerken, aus Erdgaskraftwerken kostet, dann ist das ein Vielfaches davon. Also wir werden auf dem Weg zur Klimaneutralität mit mehr erneuerbarem Strom auch dafür sorgen, dass unsere Preise in Zukunft bezahlbar bleiben. Das ist, glaube ich, erstmal eine ganz wichtige Nachricht.
Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr und Richtung Ende dieser Sendung noch ein bisschen den Ausblick gerne mit Ihnen wagen und auch auf Lösungswege schauen. Ein Lösungsweg kann es ja sein, dass zum Beispiel die Menschen vor Ort viel mehr beteiligt werden. Das heißt, entweder finanziell über Genossenschaften oder eben auch, dass Kommunen grundsätzlich einen kleinen Teil von der Fördermenge, zum Beispiel von den Windkraftanlagen, die auf ihrem Gebiet stehen, erhalten. Dazu gibt es ja schon Regelungen. Wenn man darauf schaut, auf zum Beispiel so eine Beteiligung, vielleicht zunächst Herr Kirchner mit Blick nach Bayern und danach Frau Bruns. Sie vermitteln immer in solchen Konfliktlagen auch. Aber Herr Kirchner zunächst, könnte das, darum geht es ja auch der bayerischen Staatsregierung, die Akzeptanz hochzuhalten. Könnte das so eine Lösung sein?
Ja, ich hätte jetzt eigentlich noch gerne auf den Herrn Barke oder den Herrn Barke ergänzt, aber ich gehe mit dem Blick auf die Zeit auf Ihre Frage jetzt
nett,
direkt
danke.
Ein. Ja, zunächst möchte ich schon noch mal feststellen, dass ja genau die 10H-Regel dieses Instrument bietet. Wir haben ja viele Kommunen bei uns, die auch, ihren Beitrag zur Energiewende leisten wollen. Und natürlich dann auch diese Energie, die bei Ihnen vor Ort erzeugt wird, für sich, sage ich mal, in Anspruch zu nehmen. Ich sitze gerade in München, ein gutes Beispiel. Die Stadtwerke München macht für sich Werbung, dass sie fast zu 100%, glaube ich, klimaneutralen Strom erzeugt, auch aus Windkraft. Und wenn ich dann in München mich umschaue, dann stehen da gerade mal 2 Windkraftanlagen. Das heißt, wenn die Stadtwerke München Strom aus Windenergie erzeugt, dann nicht in München, sondern vielleicht irgendwo in Nordbayern. Mhm. Und damit ist natürlich das schon ein Stück weit ein Greenwashing, das nicht so ganz ehrlich ist. Und mit der 10H-Regel besteht ja genau die Möglichkeit, dass eine Kommune im Rahmen eines Bauleitverfahrens das ja wohl auch entscheiden kann, wo Windkraft stattfindet, wer dort Windkraft umsetzen kann und wie man sich an dieser Windkraft beteiligen kann. Somit hat die Kommune die Möglichkeit, für die Allgemeinheit vor Ort, die dann auch die Bauwerke, sage ich mal, vor Ort entsprechend mitbegleiten muss, einen Obolus zu verlangen, beziehungsweise auch die Spielregeln aufzustellen, dass Kommunen beziehungsweise auch Bewohner sich beteiligen können. Und generell bin ich der Meinung, wenn man die Akzeptanz steigern möchte, dann muss die Öffnung dieser Beteiligung noch viel, viel großzügiger und einfacher gestaltet werden.
Noch großzügiger sozusagen, das sagt Herr Kirchner. Und muss es da vielleicht auch andere Regeln geben? Also dass zum Beispiel günstiger Strom aus den eigenen Anlagen vor Ort dann auch genutzt werden kann. Im Moment ist das durch die Förderbedingungen so nicht ganz möglich. Einfach damit man sieht, das Geld bleibt in der Gemeinde oder ich bekomme meinen günstigen Strom aus meiner Anlage. Frau Bruns, ist das eine mögliche Lösung?
Das wurde auf jeden Fall schon auch diskutiert und auch seitens der Betreiber und Projektierer als Angebote an die Kommunen herangetragen. Aber ich denke, dass man auf der sicheren Seite ist, wenn man sich auf Paragraph 6 des EEG bezieht, in denen ist jetzt geregelt, in welcher Form Kommunen von Projektierern tatsächlich eine finanzielle Beteiligung erhalten können. Dort ist auch geregelt, in welcher Höhe. Und es gibt dazu einen Mustervertrag, in dem dann rechtssicher festgelegt werden kann, welche, sag ich mal, ja, welche Leistungen von einem Projektierer an die Kommune gehen können. Das ist nicht so ganz einfach, das sozusagen rechtssicher zu machen, sich da als Kommune auch nicht angreifbar zu machen. Da sind eine Reihe von Regeln zu beachten und deswegen würde ich empfehlen, mich auf diese Form der finanziellen Beteiligung zurückzuziehen. Mhm. Und möchte noch eins sagen. Ich denke, dass diese Möglichkeit der finanziellen Beteiligung sehr, sehr wichtig ist. In manchen Ländern sind es auch nicht nur die Kommunen, die beteiligt werden können, da sind es auch einzelne Bürger, die beteiligt werden können, die in einem bestimmten Umfeld zu einer Anlage wohnen. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern so. Auch da könnte man überlegen, das vielleicht noch zu erweitern. Mhm. Aber noch ein Punkt. Diese finanzielle Beteiligung ist aus unserer Sicht für die Akzeptanz wesentlich ausschlaggebender als zum Beispiel die Einhaltung bestimmter Abstände. Ich denke, dass die Einführung dieser Abstände zu Siedlungen eher so ein politisches Ziel war, sage ich mal, wie man Akzeptanz schaffen konnte.
Dann fragen wir doch mal nach, ob das tatsächlich ein ausschlaggebender Punkt wäre. Herr Müller, Sie engagieren sich gegen die Entwicklung oder beziehungsweise auch den Bau von Windkraftanlagen in Ihrer Umgebung. Würde das was ändern, wenn Sie mit einer Bürgergenossenschaft selbst bauen würden?
Also das glaube ich nicht, weil ich sag mal, der Punkt ist ja einfach der, wenn jetzt jemand sagt, er möchte etwas Gutes tun in Sachen erneuerbare Energie und er trotzdem irgendwo sich um seine Altersvorsorge Gedanken macht, dann wird er hier in Baden-Württemberg natürlich nicht in ein Windrad in Baden-Württemberg unbedingt investieren, sondern schauen, ob er das irgendwo im Meer machen kann, ja, wo dreimal so viel Volllaststunden und damit dreimal so viel Kilowattstunden dann auch gegeben sind, die im Jahr erzeugt werden. Und das andere ist, es gibt hier auch so verschiedene Modelle, wie also eben dann auch jetzt unabhängig von solchen Bürgergenossenschaften, wie eine Kommune beteiligt wird zum Beispiel. Auch das ist etwas, was eher bei uns jetzt ins Leere läuft. Wir haben hier in Oberschwaben, so wie auch beim Herrn Kirchner in Bayern, überwiegend finanziell solide aufgestellte Gemeinden. Und da ist auch vor allem eben für die Anwohner, für die möglichen Betroffenen, ist da so der direkte Bezug jetzt nicht herzustellen, dass man jetzt sagt, Mensch, jetzt haben wir plötzlich dieses oder jenes als
und jetzt
Gemeinde
können wir davon profitieren sozusagen als Gemeinde und kriegen noch die Kita hingestellt. Und Herr Müller, insofern, an dieser Stelle müssen wir es belassen mit Ihrem etwas skeptischen Blick, dass es bei Ihnen vielleicht nichts direkt ändern würde. Aber es gibt noch ganz viel zu besprechen. Herr Müller, leider an dieser Stelle können wir das nicht fortsetzen. Es gibt noch viel zu besprechen, es gäbe noch viel zu besprechen, aber auch dafür ist die Zeit begrenzt, auch wenn wir hier 1,5 Stunden Zeit hatten. Unser Thema heute in der Agenda, umstrittene Rotoren, der stockende Ausbau der Windkraft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Gästen dieser Sendung. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche einen guten Tag. Tschüss, bis bald.